Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße Sie ganz herzlich im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus zu diesem Gottesdienst. Ich möchte selbst auch noch ein Gebet sprechen, bevor wir anfangen. Ja, Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir. Ich danke dir, dass wir uns so frei hier versammeln dürfen. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben dürfen, dass es festgehalten ist in der Bibel und dass es so gut auch erhalten blieben ist, Herr. Und ich bitte dich, segne auch jetzt diese dreiviertel Stunde, Herr, wenn wir dein Wort betrachten, wenn ich es versuche auszulegen, Herr, dass es wirklich nur das ist, was deinem Wort entspricht, Herr. Wirke durch deinen Heiligen Geist. Sprich auch unsere Herzen an, dass wir auch für unser persönliches Leben, unsere persönliche Nachfolge ermutigt werden können, Herr. Ja, wie es der Psalmist sagt, Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Ja, das Thema ist also, wann Christen die elendesten von allen Menschen sind. Der Thomas hat ja den Bibeltext vorgelesen und jetzt wissen Sie auch schon, in welchem Kontext dieser etwas spezielle Titel steht. In 1. Korinther 15, in diesem ganzen Kapitel, argumentiert Paulus ja für die leibliche Auferstehung der Christen. Aber warum ist es überhaupt so fatal, diese Auferstehung zu leugnen? Und die Antwort auf diese Frage ist eigentlich das Thema des Textes und der heutigen Predigt. Ja, es war heute vor sehr vielen Jahren, am 19. April 65 nach Christus, also ist schon ein Weilchen her, da flog eine Verschwörung gegen den Kaiser Nero in Rom auf. Es war damals der Höhepunkt der Christenverfolgung in Rom. Und ein Jahr zuvor, im Sommer 64, war in Rom ein Großbrand ausgebrochen. Wahrscheinlich kennen Sie diese Geschichte auch. Um die Verantwortung von sich abzulenken, hatte Nero gesagt, es waren die Christen, die haben Rom in Flammen gesteckt. Und daraufhin brach eine Christenverfolgung aus, die erste im Römischen Reich. Beziehungsweise sie war eigentlich nur auf Rom beschränkt. Aber jetzt, im April 65 nach Christus, hatten einige Senatoren und Mitglieder der kaiserlichen Palastwache genug von diesem Nero und seinen verrückten Ideen. Er hatte auch seine Mutter ermorden lassen und seine Mutter war sehr beliebt bei der kaiserlichen Garde. Und jetzt wollten sie mal mit dem Nero abrechnen, anlässlich irgendeines heidnischen Festes. Das Ganze ist gescheitert, weil, wie es halt so ist, wenn ein Mensch ein Geheimnis hat, der kann es halten. Wenn es zwei haben, dann wissen es bald fünf. Und die Mitverschwörer konnten ihren Mund nicht halten. Das Ganze ist aufgeflogen. Und mindestens 19 Männer und Frauen starben deswegen. 13 mussten ins Exil. Nero überlebte, bis er dann drei Jahre später tatsächlich vom ganzen Senat zum Staatsfeind erklärt wurde. Und dann beging er Selbstmord. In diesen drei Jahren hielt aber die Christenverfolgung an. Nero war noch an der Macht. Die Christen wurden weiter verfolgt. Und in dieser Zeit wurden sowohl der Apostel Paulus als auch der Apostel Petrus in Rom gefangen genommen und hingerichtet. Nach Nero endete diese erste Christenverfolgung und sie flackerte erst 20 Jahre später mit Kaiser Domitian wieder auf. Ja, wie wohl die Geschichte verlaufen wäre, wenn die Verschwörung geklappt hätte? Wer weiß, hätte Paulus noch ein bisschen länger gelebt, was er da noch geschrieben hätte. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um das Scheitern der Verschwörung und einer, der auch beschuldigt wurde, aber eigentlich nichts mit dieser Verschwörung zu tun hatte, war ein römischer Philosoph und früherer Lehrer von Nero und auch ein Berater. Und der hieß, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Seneca oder Seneca, ein bekannter Name. Für Historiker, ich kannte ihn bislang nicht. Dieser Seneca hatte sich eigentlich auf seinen alten Teil zurückgezogen, hatte sich zur Ruhe gesetzt, wollte jetzt seine ruhigen Tage genießen. Er war der meistgelesene Schriftsteller und Philosoph seiner Zeit. Und dann kam der Vorwurf, dass er mit der Verschwörung zu tun hatte. Und Nero schickte ihm einen Befehl, bitte bring dich selber um, dann muss ich es nicht mehr tun. Und dieser Philosoph nahm diesen Befehl sehr gelassen entgegen Und er sagte sich, ich gehe jetzt bewusst nach dem Vorbild des griechischen Philosophen Sokrates in den Tod. Das macht mir gar nichts. Sokrates hatte an die Unsterblichkeit der Seele geglaubt und war deshalb auch seine Zeit, seine Hinrichtung ohne Angst entgegengetreten. Und darum hatte auch dieser römische Philosoph keine Angst. Er war auch Vertreter einer Philosophie, die ohnehin sehr danach damit bestrebt war, besonnen und ruhig und gelassen zu leben und seinen Plan in der kosmischen Ordnung zu akzeptieren, seinen Platz in der kosmischen Ordnung zu akzeptieren. Und das waren Ideale, die er vertrat, die ihm später im Christentum sehr beliebt gemacht haben, diesen Seneca. Ein christlicher Schriftsteller nannte ihn im 3. Jahrhundert sogar unser Seneca. Und im 4. Jahrhundert tauchte ein gefälschter Briefwechsel auf, ganz interessant, leider ist es gefälscht, wo er angeblich mit Paulus einen Briefwechsel hatte und sich dann zum Christentum bekehrt hatte. Leider, eben war es eine Fälschung, soweit wir wissen, hat er sich nicht zum Christentum bekehrt. Und doch, er ging gelassen und ruhig in den Tod, ohne Probleme. Aber nicht aufgrund des christlichen Glaubens, sondern aufgrund einer griechischen Philosophie. Und damit ist auch der Bogen zu seinem christlichen Zeitgenossen Paulus geschlagen. Auch unser Apostel ging wenige Jahre später gelassen in den Tod, wie wir in 2. Timotheus 4, Vers 18 lesen. Doch dies aus einem ganz anderen Grund. Zwei Männer, beide gingen gelassen den Tod entgegen, doch nur einer von beiden hatte wirklich eine lebendige Hoffnung. Für Paulus war nicht die Unsterblichkeit der Seele ein Trost. Er war auch nicht irgendein Philosoph. Im 1. Korintherbrief argumentierte eben dieser Paulus für eine viel konkretere und viel tiefgreifendere Zukunftshoffnung als nur, in Anführungszeichen, der Glaube an eine Unsterblichkeit der Seele. Und dies sehen wir eben insbesondere in 1. Korinther 15, Verse 12 bis 19. Der Thomas hat diese Stelle schon vorgelesen, wir wollen es aber trotzdem noch einmal lesen. Wenn Sie also eine Bibel haben, schlagen Sie auf 1. Korinther 15, Verse 12 bis 19. Ich möchte noch einmal vorlesen. Dort sagt Paulus Folgendes in diesem berühmten Auferstehungskapitel. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt vergeblich, vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir in Bezug auf Gott bezeugt haben, dass er den Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. Ihr seid noch in euren Sünden. Also sind auch die in Christus Entschlafenen verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, so sind wir die Elendesten von allen Menschen. Wenn wir diesen Text lesen, drängt sich eine Frage geradezu auf. Oder sagen wir mal so, sie hat sich mir aufgedrängt. Haben die Korinther wirklich so etwas Wichtiges vom christlichen Glauben geleugnet, nämlich die Auferstehung? Wie kann man Christ sein und nicht an ein ewiges Leben glauben? Erst einmal tatsächlich wussten und wahrscheinlich glaubten auch die Korinther, dass Jesus auferstanden war. In den Versen vorher hat der Paulus sie an das Evangelium erinnert, das sie ja geglaubt haben, sagte. Und ein Bestandteil dieses Evangeliums ist auch die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Man kann unmöglich das Evangelium verkündigen und dabei die Auferstehung vergessen. Also es ist sehr gut möglich, dass die Korinther die Auferstehung des Herrn Jesus an sich nicht unbedingt in Frage stellten. Aber offensichtlich gab es einige unter ihnen, die tatsächlich nicht glaubten, dass die Erlösten auch einmal körperlich auferstehen werden, wie Jesus auferstanden ist. Vers 12 noch einmal von 1. Korinther 15. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Also es war nicht so, dass alle Korinther die Auferstehung geleugnet haben, aber laut Paulus gab es doch einige unter ihnen, die nicht glaubten, dass ein Christ einmal körperlich auferstehen wird. Nun sind sich Ausleger nicht ganz einig, was jetzt die Korinther wirklich geleugnet haben. Ist schwer zu sagen, wir waren damals nicht da und in der Welt damals war mehr als eine Philosophie im Umlauf. Der Luther, der bringt es, glaube ich, auf den Punkt, wenn er meint, dass wohl unter diesen Korinthern verschiedene Arten von Problemen mit der Auferstehung im Umlauf waren. Es kann sein, dass einige von ihnen tatsächlich jede Art von Leben nach dem Tod geleugnet haben. Sie haben einfach gesagt, dieses Leben ist alles, jetzt leben wir einfach das christliche Ideal, das höhere Leben und dann ist irgendwann alles vorbei. Es kann aber auch sein, dass einige dieser Korinther, wie dieser Seneca, geglaubt haben, schon irgendwie, dass ihre Seele unsterblich ist und dass der irgendwann mit Gott vereinigt wird, aber dass sie nicht glaubten, dass auch ihr Leib einmal auferstehen wird. Vielleicht gab es unter ihnen auch solche, die wie die Irrlehrer in 2. Timotheus 2, Vers 18 sagten, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Das bedeutet, mit der Bekehrung sind wir geistlich auferstanden und das reicht. Unser innerer Mensch ist erneuert, mehr gibt's nicht, der äußere Mensch muss nicht mehr auferstehen. Naja, was auch immer sie gemeint haben, eines ist sicher, einige Korinther leugneten tatsächlich, dass wir einmal auferstehen werden. Vielleicht haben sie sogar gespottet, wie es in 1. Korinther 15, Vers 35 heißt, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einen Leib kommen sie? Der Gedanke für sie war absurd. So nach dem Motto, ja, dann wird eine Leiche wieder lebendig und fängt an rumzulaufen. Als der Paulus die Auferstehung in Athen verkündigt hatte, fingen die Griechen dort auch an, über ihn zu spotten. Sie haben ihm aufmerksam zugehört, bis er zur Auferstehung kam und da fing das Gespött an. Denn das war in der Welt damals einfach unerhört, für die philosophisch Angehauchten sowieso, weil da war alles Körperliche und Materielle war schlecht, der Körper war das Grab oder das Gefängnis der Seele und wenn man überhaupt an ein Jenseits geglaubt hat, dann, dass irgendwann die körperlose Seele eins wird mit der göttlichen Energie und das war's, wie es der Seneca mal gesagt hat. Wenn der Tag kommen wird, wo das Menschliche und das Göttliche hier voneinander getrennt werden, wo ich es gefunden habe, werde ich meinen Körper verlassen und ich selbst werde mich den Göttern zurückgeben. Das war womöglich das Problem, was einige Korinther hatten. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass ihr Leib einmal auferweckt werden wird. Das war einfach zu ungeistlich, zu derb, in Anführungszeichen, für sie. Nun könnten wir dazu sagen, na gut, was ist daran so schlimm? Sicher, wenn man überhaupt nicht an den Himmel glaubt, dann ist man schon ein bisschen blöd. Aber macht es jetzt einen Unterschied, ob wir glauben, dass wir einen neuen Körper erhalten werden oder nicht? Johannes sagte doch, dass wir nicht wissen werden, was wir sein werden. Und in 2. Korinther 5 freut sich ja Paulus selbst darauf, von seinem Leib getrennt zu werden und bei Gott zu sein. Ist es jetzt nicht egal, ob wir daran glauben, dass wir einen neuen Körper erhalten werden oder nicht? Ich behaupte, nein, es ist nicht egal. Ich weiß, es gibt tatsächlich Christen, die die Auferstehungslehre nur geistlich deuten. Die sagen oder glauben, dass wir zwar geistlich auferstehen in irgendeiner Form, aber nicht körperlich. Gemäß dieser Sichtweise werden wir in irgendeiner Form körperlose Geistwesen in irgendeinem körperlosen und zeitlosen Zustand namens Himmel sein. Paulus sagt meines Erachtens in 1. Korinther 15, Vers 13 bis 18, warum diese Sichtweise falsch ist. Bei unserer Hoffnung geht es viel, um viel, viel mehr als bloß einmal mit etwas Unsichtbarem vereinigt zu werden. In den Versen 13 bis 18 schreibt Paulus Folgendes von 1. Korinther 15. Ich lese auch diesen Abschnitt noch einmal vor. Lesen Sie mit, wenn Sie eine Bibel haben. 1. Korinther 15, Verse 13 bis 18. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt vergeblich, vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir in Bezug auf Gott bezeugt haben, dass er den Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. Ihr seid noch in euren Sünden. Also sind auch die in Christus Entschlafenen verloren gegangen. In diesem ganzen Text, den ich Ihnen soeben vorgelesen habe, listet Paulus gemäß John MacArthur 6 katastrophale Folgen einer Nicht-Auferstehung auf. Also wenn wir nicht auferstehen würden, hat das 6 Folgen. Nämlich folgendes. Das bedeutet erstens, Christus wäre nicht auferstanden. Zweitens, das Predigen des Evangeliums wäre bedeutungslos. Drittens, der Glaube an Christus wäre wertlos. Viertens, alle Zeugen und Prediger der Auferstehung wären Lügner. Fünftens, alle Menschen wären immer noch in ihrer Sünde. Sechstens, alle früheren Gläubigen wären für immer gestorben. Paulus wendet hier in diesen Versen ziemlich viel Logik an. Er argumentiert logisch. Also der Herr erlaubt es uns durchaus, dass wir nachdenken und argumentieren. Und in diesem Abschnitt ist die Logik des Apostels sehr einleuchtend. Er sagt es eigentlich wie folgt. Und er sagt nicht, dass er das glaubt, was er da schreibt, aber er sagt es wie folgt. Okay, nehmen wir einmal an, es wird am Ende der Tage keine körperliche Auferstehung der Gläubigen geben. Ja dann, wie könnt ihr dann glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist? Wenn ihr nicht glaubt, dass ihr auferstehen werdet, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist auch Christus nicht wirklich auferstanden. Dann ist er tatsächlich nur als Geist erschienen. Dann haben die Jünger doch nicht ihre Hand oder ihre Finger in seine Wundmale gelegt. Dann hat der Herr Jesus doch nicht mit ihnen gegessen. Ja, wie ich schon sagte, dann haben sie tatsächlich nur einen Geist gesehen. Also wenn wir leugnen, dass wir auferstehen werden, dann leugnen wir damit auch, dass Jesus Christus auferstanden ist. Weil dann gibt es so etwas überhaupt nicht. Und dann, das Fürchterliche daran ist, ja dann sind wir auch gar nicht erlöst. Aber warum? Das ist die Frage, die ich mir jetzt stellen möchte. Ich weiß nicht, ob Sie sich diese Frage stellen. Warum denn? Warum ist gleich die ganze Erlösung hinfällig, wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre? Hätte er wirklich auferstehen müssen, um uns zu erlösen? Ja, Paulus schreibt das in Römer 4, Vers 25. Er sagt, er ist unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden. Also er wurde auferweckt, damit wir vor Gott gerecht gesprochen werden. Ende der Diskussion. Mir geht es so, oder ich bin halt so ein Typ, ich muss immer alles hinterfragen. Und denke ich, gut, das sagt jetzt Paulus, dass das nötig war. Aber wieso? Wieso ist das so? Geben wir uns mal nicht zufrieden mit dieser pauschalen Antwort. Paulus sagt, damit wir gerecht gesprochen werden können, musste Christus auferstehen. Aber warum? Warum war die körperliche Auferweckung unseres Herrn Jesus für unsere Erlösung und Gerechtsprechung überhaupt notwendig? Er hatte doch am Kreuz von Golgatha den Preis bezahlt. Dort hat er die Strafe getragen. Er hat sein Blut für uns vergossen, hat sich für uns schlagen lassen. Er hat doch alles bezahlt am Kreuz. Er hat doch ausgerufen, es ist vollbracht. Warum war dann noch diese Auferstehung notwendig? Hätte es nicht gereicht, wenn jetzt nur der Geist oder die Seele von unserem Herrn in den Himmel gegangen wäre und dort dem Vater das Opfer präsentiert hätte? Er wäre dann ja in gewisser Weise immer noch lebendig, wenn sein Geist in den Himmel gegangen wäre. Und überhaupt, als Gott lebt er ja ohnehin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wieso musste der Mensch Jesus Christus auch noch auferstehen, damit wir tatsächlich und wirklich gerettet werden? Die Antwort ist recht simpel. weil der Tod der Feind des Menschen ist. Das sagt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 25. Der Tod ist unser Feind. Sterben ist nicht etwas Gutes oder Schönes. Wenn jemand Angst hat vor dem Sterben, ist er nicht ungeistlich. Ja, wir wissen, dass wir in den Himmel kommen. Aber Sterben ist nicht etwas Natürliches. Sterben ist die Folge des Sündenfalls. Der Tod ist unser Feind. Und dieser Tod musste besiegt werden. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt Paulus. Der Tod ist also durch die Sünde in die sehr gute Schöpfung hineingekommen. Der Tod war nicht Teil des Ursprungsplanes Gottes. Der Mensch wurde nicht ursprünglich geschaffen, damit er irgendwann mal stirbt und sein äußerer Mensch zerfällt. Das war nicht der Plan Gottes. Ja, wenn wir sterben, kommen wir direkt in den Himmel. Und das ist ohne Frage schöner dort als hier. Für uns ist tatsächlich, wie ein Prediger einmal sagte, der Tod nur noch ein grimmiger Pförtner. Aber, wie ich schon sagte, wir wurden nicht geschaffen, um zu sterben. Wir wurden nicht geschaffen, damit irgendwann einmal die Einheit aus Leib, Seele und Geist auseinandergerissen wird und für immer getrennt bleibt. Das ist das Ergebnis der Sünde. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, es war sehr gut, und er hat ihn als Einheit aus Leib, Seele und Geist geschaffen. So schön es für die Geister oder Seelen der entschlafenen Erlösten im Himmel ist, um bei ihrem Herrn zu sein. Für diesen Zustand sind sie nicht geschaffen worden, und das ist auch nicht ihr Endziel. Wir sind eine Einheit aus innerer und äußerer Mensch. Das ist Gott gewollt, wie wir in den ersten beiden Kapiteln des ersten Buches Mose sehen. Und was sagt Paulus in 2. Korinther 5, glaube ich? Der äußere Mensch zerfällt. Ist das Gott gewollt? Nein. Der Apostel Petrus sagt, dass das Ziel Gottes bei der Wiederkunft Jesu ist, die Wiederherstellung aller Dinge, Apostelgeschichte 3, Vers 21. Es ist nicht Gottes Plan, dass unsere unsterbliche Seelen, wenn wir mal die Formulierung der griechischen Philosophie übernehmen, dass die irgendwann mal im Himmel eins werden mit der göttlichen Energie. Das ist nicht Gottes Plan. Sein Plan ist die Wiederherstellung aller Dinge. Sein Plan ist, dass nicht der Tod das letzte Wort hat, sondern er selbst. Nicht die Sünde soll siegen, sondern Gott. Und die Auferstehungshoffnung nimmt, wie Paulus in 1. Korinther 15, Vers 55 sagt, er nimmt dem Tod seinen Sieg und seinen Stachel. Denn unser Herr Jesus Christus hat den Tod nach Leib, Seele und Geist besiegt. Es ist der Mensch, Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, ist auch wieder auferweckt worden und auferstanden. Und darum dürfen und werden auch wir auferstehen. Wenn es keine Auferstehung gibt, ja, dann hätte unser Herr Jesus auch den Tod und die Sünde gar nicht wirklich besiegt. Dann werden Gläubige doch nicht wiederhergestellt. Dann sind wir doch noch in unseren Sünden. Dann hat der Tod Jesu am Kreuz nämlich genau gar nichts gebracht. Noch einmal, ich wiederhole mich, weil es ein wichtiger und vielleicht doch ein bisschen komplizierter Punkt ist. Fast schon abstrakt, aber es ist nicht abstrakt. Wenn Jesus Christus nicht körperlich auferstanden wäre, dann hätte der Tod gesiegt. Der Fluch des Sündenfalls wäre nicht gebrochen geworden. Die Hoffnung auf die Wiederherstellung aller Dinge wäre dahin. Jesu Tod wäre dann nicht über den Status einer netten symbolischen Geste hinausgekommen. Die Schöpfung wäre unwiderruflich an Tod, Sünde und Teufel verloren gegangen. Und wir sind Bestandteil der Schöpfung. Und die Schöpfung war ursprünglich sehr gut. Und sie kann nur durch eine Auferstehung befreit werden. Verstehen wir, wie weitreichend das Evangelium ist oder wie weitreichend das ist, was Jesus Christus für uns getan hat? Wir glauben ja, dass er, und wir glauben es mit Recht, dass er Gott von Ewigkeit her ist. Jesus Christus ist Gott. Und dieser Gott ist Mensch geworden. Er hat sich selbst erniedrigt, um uns gleich zu werden, um sich mit unserer Natur zu verbinden. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und das können Sie nicht. Oder sagen wir mal so, ich kann es nicht. Wie kann die Fülle der Gottheit in einem Menschen wohnen? In einem Embryo heranwachsen, zur Welt gebracht werden, ein kleines Kind sein, erzogen werden oder an der Brust der Maria gestillt werden? Wie ist das möglich? Ganzer Gott, und dieser ganze Gott wurde ganz Mensch. Warum? Um das perfekte Leben zu führen, das wir niemals führen können. Um an unsere Stelle zu leiden, an unsere Stelle geschlagen zu werden für die Sünden, die er nie begangen hat. Um an unsere Stelle zu sterben und den Zorn Gottes zu tragen für Sünden, die er nie begangen hat, sondern für all die Sünden, die wir begangen haben. Das hat er getragen als Mensch. Er ist gestorben und dann hat sich jetzt Jesus Christus gesagt, so jetzt reicht's mir aber, Mensch zu sein, jetzt habe ich mich genug erniedrigt. Nein, um uns vollständig zu erlösen, damit der sehr gute Plan Gottes wiederhergestellt werden kann, ist der Mensch Jesus Christus auch wieder auferstanden. Er ist auferweckt worden. Der Leib, den der Herr ihm gegeben hat, wurde auferweckt, wurde verherrlicht. Und unser Herr ist tatsächlich, um uns zu erlösen, um uns wiederherzustellen, Mensch geblieben. Die Jünger konnten ihre Finger, wie ich sagte, in seine Wundmale legen. Und dann ist er als der Mensch oder als der Gottmensch in den Himmel aufgefahren. Und dort steht er jetzt für alle Zeit, um sich für uns zu verwenden, als der verherrlichte Gottmensch, der ewige Gott, der sich mit uns für alle Zeit verbunden hat, damit wir erlöst werden können, steht jetzt vor Gott dem Vater für uns ein. Und er sitzt auch zur Rechten des Vaters. Das heißt, er regiert jetzt mit dem Vater mit, bis er wiederkommt und sein Reich hier auf Erden aufrichtet, im tausendjährigen Reich, und dann einen neuen Himmel und eine neue Erde macht. Die Apostel sagen, dass er wiederkommen wird, um alle Dinge wiederherzustellen. Und wir, die wir an ihn glauben, wir gehören zu allen Dingen. Und wenn wir eben das nicht glauben, wenn wir nicht glauben, dass wir wiederhergestellt werden, also dass wir wirklich auferstehen werden und verherrlicht werden und so sein werden, wie es sein sollte, wenn wir das nicht glauben, dann sind wir die elendesten von allen Menschen. Denn welche Hoffnung haben wir dann noch? Paulus sagt es so in 1. Korinther 15, Vers 19. 1. Korinther 15, Vers 19. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Was bringt es, dem Herrn nachzufolgen? Was bringt es, ein moralisch einwandfreies Leben zu führen? Was bringt es, zu verzichten? Was bringt es, für den Herrn zu sterben oder für ihn zu leiden, wenn alles, was wir hätten, nur dieses Leben wäre? Wenn wir nicht auferweckt werden würden, wenn Jesus Christus nicht auferweckt worden wäre, was bringt es jetzt zu verzichten? Das bringt doch nichts. Dann sollen wir doch lieber jetzt genießen und wie Paulus hier sagt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Ja, erstens, Gott hätte die Tore zum Himmel ohne die körperliche Auferstehung des Herrn Jesus gar nicht geöffnet, weil er ja gar nicht wirklich gesiegt hätte. Wir wären ohne seine Auferstehung verloren geblieben. Ja, nicht einmal unsere Seelen hätten es in den Himmel geschafft, weil das Erlösungswerk unbestätigt geblieben wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Zweitens, gäbe es keine körperliche Auferstehung der Gläubigen, wären wir die elendesten von allen Menschen, weil wir dann eben nicht die Wiederherstellung aller Dinge erwarten könnten. Und hier kommen wir jetzt auch vor allem zur persönlichen Anwendung dieses Textes oder der Wahrheit, dass wir auferstehen werden. In Gesprächen mit Gläubigen merke ich immer wieder, und darum reite ich auch so darauf herum auf dieses Thema, dass die meisten die Ewigkeit sich als irgendeinen körperlosen, zeitlosen Zustand vorstellen, wo sie irgendwo in Gottes Lichtherrlichkeit, ja, wie herumschweben werden. Erst letztens, damit ihr wisst, dass ich nicht schwindle, als letztes hat mir eine junge Frau gestanden, dass sie eigentlich hoffe, dass Jesus nicht so bald kommen würde, weil sie doch jetzt ihr Kind und ihren Ehemann noch genießen wollte. Ja, jetzt können wir sagen, diese Frau ist einfach ungeistlich. Jesus ist ja unser Ein und Alles, und das ist wahr. Er ist unser Ein und Alles. Und ich stimme zu, wer Jesus wirklich liebt, wird sich um so Sachen nicht Gedanken machen. Aber trotzdem, sie war wenigstens ehrlich. Und ich stelle mir die Frage, warum haben so viele Christen Mühe damit, ihr Leben für den Herrn zu geben und auf Annehmlichkeiten zu verzichten? Warum wollen Christen genauso luxuriöse Ferien wie Weltmenschen genießen? Warum wollen Christen genauso dicke Autos wie Weltmenschen fahren? Warum wollen Christen genauso üppig ausgestattete Wohnungen wie Weltmenschen haben? Warum jagen auch Christen den neuesten technischen Spielereien hinterher? Warum wollen auch Christen jeden neuen Film sehen? Warum? Es gibt viele verschiedene Antworten. Aber eine Antwort könnte auch sein, wenn sie gar nicht wirklich an ihre Auferstehung glauben. Ja, sie bekennen es mit ihren Lippen. Ja, ja, ich werde auferstehen, ich werde in den Himmel kommen. Aber sie tragen diese Hoffnung nicht in ihrem Herzen. Sie glauben gar nicht wirklich, dass das Beste noch kommt, sondern sie verhalten sich so, als seien sie, wenn sie jetzt für Christus leben würden, die elendesten von allen Menschen. Wann sind Christen die elendesten von allen Menschen? Wenn sie die lebendige Hoffnung aus ihren Augen verlieren. Nur allzu oft ist es leider so, und ich muss mir selbst da auf die Brust schlagen, wir leben so, als ob wir nicht glauben, dass unser Herr Jesus körperlich auferstanden ist und dass auch wir auferstehen werden, genauso wie er auferstanden ist. Wir glauben nicht wirklich, dass Gott alles neu machen wird, wie er es in Offenbarung 21, Vers 5 verspricht. Wir glauben nicht wirklich an die Wiederherstellung aller Dinge, wie Petrus es einmal in Bezug auf die Wiederkunft des Herrn Jesus angekündigt hat, Apostelgeschichte 3, Vers 21. Ja, und deshalb jagen wir dann all diesen materiellen und vergänglichen Dingen nach, die wir in diesem Leben so toll finden, weil wir doch eigentlich nichts verpassen wollen. Sicher, der Prediger oder der hier vorne steht, der kann uns 100-mal sagen, ja, das ist vergänglich, das verblasst bei all dem, was noch kommen wird. Aber wir denken dann nur heimlich, ja schon, aber das Vergängliche macht doch so Freude. Und vor mir liegt eine Ewigkeit ohne all das Schöne hier. Bald werde ich die Vögelein nicht mehr zwitschern hören. Das muss ich jetzt zumindest ein bisschen genießen. Die Wahrheit ist aber, das Schöne hier wird einmal viel, viel schöner gemacht werden. Ewigkeit ist nicht gleich Körperlosigkeit oder irgendeine Sphäre, die wir nicht definieren können. Das ist ein griechisch-philosophisches Konzept, kein biblisches. Ewigkeit ist, wenn wir Offenbarung 21 und 22 angucken, eine neue Schöpfung. Ewigkeit ist, wie es Paulus nennt, eigentlich Auferstehung. Dazu ein konkretes Beispiel. Bezieht sich auf Israel, aber ich hoffe, Sie werden merken, worauf ich hinaus will. Ein Beispiel aus dem Alten Testament. Jesaja verspricht dem Volk Israel eine ewige Wiederherstellung und eine dauerhafte neue Erde und einen dauerhaften neuen Himmel. Können Sie nachlesen, wenn Sie Lust haben oder auch nicht. Sie lesen trotzdem Jesaja 65 bis 66. Sie werden Freude haben, wenn Sie diese Kapitel lesen. Glauben Sie mir. Petrus sagt, dass auch wir einen neuen Himmel und eine neue Erde erwarten. 2. Petrus 3, Vers 13. Paulus sagt, dass wir Heiden Miterben geworden sind. Epheser 3, Vers 6. Er spricht von zukünftigen Zeitaltern, in denen Gott den Reichtum seiner Gnade in Christus Jesus an uns erweisen wird. Also es werden noch mehr Zeitalter auf uns zukommen. Dieses Zeitalter ist nicht alles. Und die Propheten nun, um zurück zu Israel zu kommen, die Propheten zeigen immer wieder, und das hängt eben mit einer Auferstehung zusammen, dass Israel das ihm versprochene Land für immer besitzen wird. Es heißt zum Beispiel in Jesaja 60, Vers 21, können Sie aufschlagen, wenn Sie wollen, Jesaja 60, Vers 21. Jesaja 60, Vers 21. Und dein Volk, also das Volk Israel, sie alle werden Gerechte sein, werden das Land besitzen auf ewig. Sie, ein Spross meiner Pflanzungen, ein Werk meiner Hände zu meiner Verherrlichung. Ich weiß, Es gibt Debatten über das Wort ewig und nicht jeder glaubt, dass ewig ewig ist. Und tatsächlich kann dieses Wort auch in anderen Zusammenhängen benutzt werden, wo es ein bisschen andere Bedeutung haben kann. Aber wenn Sie mal den ganzen Propheten Jesaja durchlesen und sich mal die Versprechungen an Israel genau angucken, immer wieder wird versprochen, ihr werdet das Land für immer besitzen. Jesaja 66, Jesaja 65, ihr werdet beständig ein Volk vor mir sein. Das geht weit über das tausendjährige Reich hinaus. Ich weiß nicht, wie die neue Himmel und die neue Erde aussehen werden, aber Gott hat ihnen versprochen, ihr werdet das Land ewig besitzen. Nun, wer kann Land ewig besitzen? Nur der, der auferstanden ist und vom Tod nicht angetastet worden ist. Wir, so wie wir jetzt sind in unserem sterblichen Leib, können nichts ewig besitzen. Aber der, der auferstanden ist, kann tatsächlich ein ewiges Besitztum antreten. Das heißt, Israel wird in der Ewigkeit immer noch Land haben. Und wie es Offenbarung 22, Vers 24 ankündigt, die Heidenvölker werden dann im Licht des Lammes und des himmlischen Jerusalems wandeln. Ich weiß nicht, wie es in der Realität aussehen wird. Ich war noch nicht in der Zukunft. Ich nehme an, Sie auch noch nicht. Aber das ist die Auferstehung. Der Prophet Daniel hat sie schon für Israel angekündigt in Daniel 12. Und durch das unfassbar kostbare Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus sind wir Heiden mit eingepropft worden und sind wir, wie der Epheserbrief zeigt, zu Söhnen und Töchtern des Allmächtigen geworden. Wir werden neue himmlische Körper erhalten, die geeignet sind für eine ewige neue Welt, wo das erlöste Israel ein Erbteil haben wird. Und wo die Heiden als Miterben auch ein Erbteil haben werden, wo und wie auch immer das aussehen wird. Und das bedeutet, dass alles, worauf sie jetzt um Christi willen verzichten, das wird ihnen wirklich hundertfach und tausendfach vergolten werden. Sie werden für alle Zeit eine neue Schöpfung genießen. Das ist die Hoffnung der Auferstehung, die Hoffnung der Erlösung unseres Leibes, wenn wir die Sohnschaft erhalten und mit Christus über eine neu gemachte ewige Schöpfung regieren werden, wie es zum Beispiel Römer 8, Vers 17 bis 23 zeigt. Das sehen wir auch in den folgenden Versen von 1. Korinther 15 bis Verse 20 bis 28, wo Paulus auf die Vollendung aller Dinge eingeht. Aber darauf möchte ich, so der Herr will und wir leben, in einer nächsten Predigt eingehen. Es gibt noch viel, viel mehr über die Auferstehung zu entdecken. In dieser Predigt war eigentlich nur der eine kleine Aspekt wichtig, dass wir tatsächlich leiblich auferstehen werden. Und wenn wir das leugnen, sind wir die elendesten von allen Menschen. Nun, es wird noch sehr mysteriös, wenn wir in 1. Korinther 15 weiterlesen über die Auferstehung. Also wenn wir da weiterlesen, werden wir sehen, es wird schon ziemlich anders sein, als es jetzt ist. Also stellen Sie sich nicht vor, dass wenn Sie leiblich auferstehen werden, dass Sie mit den gleichen Beschwerden rumlaufen werden wie jetzt. Das ist nicht die Auferstehung. Aber dazu kommen wir noch, so der Herr will. In einem Jahr, in zwei Jahren, ich weiß es nicht. Aber ich komme noch dazu, so der Herr will und wir leben. In 1. Korinther 15, Verse 12 bis 19, jedenfalls reibt Paulus den übergeistlichen Korinthern unter die Nase, dass sie körperlich auferstehen werden. Und wenn sie das nicht glauben wollen, dann haben sie ein großes Problem, denn dann wäre auch Christus nicht auferstanden. Und so hätte er den Tod nie besiegt und wäre das Erlösungswerk nie gültig geworden. Und dann wären wir Christen die elendesten von allen Menschen. Und so sehen wir, wir erwarten nicht, wie der eingangs zitierte Seneca oder wie die griechischen Philosophen, dass unsere unsterbliche immaterielle Seele eins mit der göttlichen Energie wird. Nein, wir hoffen auf etwas viel, viel Besseres und auf etwas viel, viel Konkreteres. Jesus Christus hat es durch seine Menschwerdung, sein Sterben und seine Auferstehung möglich gemacht, dass wir den allein glückseligen Gott, den König der Zeitalter, der jetzt in einem unzugänglichen Licht wohnt, vertrauensvoll Vater nennen dürfen. Und dass wir ihn dereinst von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wie die Offenbarung zeigt, er selbst, unser Gott, wird auf eine neue Erde herabkommen und sein Zelt für immer bei den Menschen aufschlagen und alle Tränen von ihren Augen abwischen. Das steht in Offenbarung 21, Verse 1 bis 3. Dort sieht Johannes, wie das himmlische Jerusalem herabkommt, von Gott auf die neue Erde. Und Gott, der Vater, lebt dann für immer bei den Menschen. Welchen Menschen? Was für Menschen? 1. Korinther 15 zeigt es uns. Auferstandene Menschen. Damit wir für alle Ewigkeit die Gegenwart Gottes in einer neuen Schöpfung genießen können. Woher kriegen Sie die Motivation, jetzt in diesem vergänglichen Leib, bei all den Sorgen und Problemen, die es gibt, treu für Ihren Herrn zu leben? Wie können Sie gehorsam und fest bleiben bis zum Schluss? Wie können Sie der Heiligung nachjagen? Indem Sie auf die Vollendung schauen. Indem Sie Ihre lebendige Hoffnung nicht aus den Augen verlieren. Indem Sie wissen, das, was ich jetzt erlebe, ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort oder das Beste kommt noch. Indem Sie auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender Ihres Glaubens, schauen. Indem Sie glauben, dass Gott wirklich gut ist und dass Sie wirklich nichts Schönes verpassen werden. Ja, leben Sie doch wie jemand, der an seine leibliche Auferstehung und an die Wiederherstellung aller Dinge glaubt. Leben Sie wie jemand, der eben nicht der Elendeste von allen Menschen ist. Leben Sie wie jemand, der jederzeit mit der Wiederkunft seines Herrn rechnet. Sie können sich darauf freuen, wirklich, Sie werden nichts verpassen, im Gegenteil. Sie können sich auf die Wiederkunft ausrichten. Je mehr Sie jetzt für Ihren Herrn einsetzen, desto mehr werden Sie in der Ewigkeit gewinnen. Das Beste kommt noch und das verspricht uns die Hoffnung der Auferstehung unseres Leibes. Denn der, der auf dem Thron sitzt, er sagt, siehe, ich mache alles neu. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dieses erben. Er wird es erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn oder Tochter sein. Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Und darauf kann unsere Reaktion doch nur sein, Amen, komm, Herr Jesus, Maranatha. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Ja, Vater im Himmel, in Jesu Namen kommen wir zu dir und wir danken dir für das Wunderwerk der Erlösung. Ja, Herr Jesus, das du am Kreuz vollbracht hast. Wir danken dir, dass du unser Erlöser und Stellvertreter bist. Und Vater, wir danken dir, dass du uns in deine göttliche Familie aufgenommen hast, dass wir Miterben sein dürfen, dass wir deine Söhne und Töchter sein dürfen, dass wir Anteil haben dürfen an einer neuen, ewigen Schöpfung, dass wir auferstehen werden, dass unsere Realität, unser echtes Leben das Beste sein wird, wenn wir bei dir leben werden, Herr. Ich danke dir dafür. Und ich bitte dich für einen jeden Einzelnen von uns, dass wir unser Leben auch angesichts dieser Realität führen, Herr. Dass wir unsere Sorgen und Probleme und all das, was uns bedrückt und beengt und was uns anfechtet, Herr, dass wir das in diesem Licht betrachten, Herr. Hilf auch mir, dass ich meinen Blick niemals von dir abwende, Herr Jesus. Dass ich niemals vergesse, was du für uns bereitet hast und dein Name sei darüber und in allem gepriesen, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.